soir.
Robert hat diesen Gottesdienst angefangen mit einem Bibelvers von Hiob und der ist auch sehr interessant und passt vielleicht auch ein bisschen zu meiner Predigt. Ein bisschen nur. Ich hatte mit meinen Ohren von dir gehört, sagte Hiob, so sage ich jetzt das mit meinen eigenen Worten. Ja, also ich habe mit meinen Ohren von dir gehört. Und das ist sehr interessant. Ich habe das gehört. Wie er das vernommen hat, sagt er nicht. Aber er sagt, und jetzt habe ich dich gesehen, jetzt habe ich dich kennengelernt. Hiob hat Gott nicht gesehen. Er hat ihn kennengelernt durch seine Taten, durch seine Macht. Er sagt, aber zuerst sagt er, ich habe von dir mit meinen Ohren gehört. Und nun an uns die Frage, die müsst ihr mir nicht beantworten, wer hat von Gott gehört? Jeder von uns. Jeder von uns, egal wie er aufgewachsen ist, ob er das Vorrecht hatte, in eine christliche Familie aufzuwachsen oder nicht in eine christliche Familie, vielleicht, wie soll man sagen, als Atheist. Ich will nicht jeden als Atheist hier bezeichnen oder ich will keinen beleidigen, auch keinem zu nahe treten. Aber vielleicht, der das Vorrecht nicht hatte, diese christlichen Eltern zu haben, die dem die Geschichten erzählt haben von Gott, von den Geschichten, die wir im Alten Testament lesen, und die sehr auch interessant sind. Und so haben wir doch von Gott gehört. Durch die Geschichten. Ich habe ein Buch gelesen von einem Missionar aus China, der sagt, ich habe Geschichten gehört aus dem Alten Testament. Und die waren mir so interessant, dass ich die angefangen habe, auswendig zu lernen. Ich habe die auswendig gelernt, die Geschichten. Und nicht nur so, die Geschichte als Kindergeschichte, er wuchs dran, er ging in die Schule, er studierte. Der sagte, ich habe auch komplettes Buch auswendig gelernt. Der sagt, vom Daniel fand er interessant, vom David fand er interessant. Weil er vom David so interessant fand, hat er alle Sprüche auswendig, alle Psalme auswendig gelernt. Und er sagte, ich weiß nicht, warum ich das getan habe. Das war mir sehr interessant. Und irgendwann mal konnte er sagen, als Chinese, und wir können uns denken, er kam in die Gefangenschaft und hatte keine Bibel, hatte nichts und er durfte davon profitieren. Das, was ich auswendig gelernt habe, das war in mir, das konnte ich den Menschen weitergeben. Den Mitgefangenen, die für den Namen Christi dort sitzen, ich konnte die ermutigen mit den Bibelversen, die in der Bibel niedergeschrieben sind. Und so haben wir auch wahrscheinlich, jeder von uns als Kind, als junger Mensch, vielleicht jetzt schon als Erwachsener, haben wir die Geschichten gehört und gelernt und wir haben auch was davon. Und ein Sprichwort sagt Folgendes, jung gelernt, alt getan. So wie der Chinese das auch getan. Jung hat er das gelernt in seinem Studiumzeit, wo er noch in seinen Kopf alles reinpacken konnte, hat er auswendig gelernt. Und im Alter, in seinem hohen Alter, wo er als Pastor ins Gefängnis kam, durfte er das einsetzen. Als er an der Kanzel stand, denke ich mal, hat er seine Bibel mit dabei gehabt. Aber als er im Gefängnis war, hat er nichts gehabt. Vielleicht waren die Räume auch sogar so dunkel, er konnte noch nicht mal lesen. Aber im Kopf hat er das gehabt. Jung gelernt, alt eingesetzt. Und darum soll es ja auch heute handeln, darum soll es auch in meiner Botschaft heute gehen. Jung gelernt, alt getan. Und jung gelernt, was haben wir schon jung gelernt? Und ich denke mal, die meisten von uns, egal wie man aufgewachsen ist, ich habe letztens noch ein Gespräch oder ich habe das von einem so mitbekommen, ich habe hier im Bundesjustizamt hier in Bonn angeliefert und es war eigentlich Mittagszeit, die wollten mich nicht mehr reinlassen und dann sagten die, doch komm rein, aber schnell, unsere Suppe wird kalt. Die wollten essen, Beamten, und für die ist eigentlich ganz strikt. Ja, also wir haben jetzt Mittagszeit, interessiert uns nicht, dass du für uns Pakete hast. Aber wisst ihr, was ich da mitbekommen habe? Ich weiß nicht, inwiefern dieser Mann Christ war oder nicht. Die saßen da alle und dann sagt dieser Mann, lass uns dafür danken. Und dann entstand ein Gespräch und ich bin bewusst da stehen geblieben, um zu sehen, wie entwickelt sich dieser Gespräch. Der hat mir unterschrieben und da habe ich mir das noch alles angeguckt. Und dieser Gespräch entstand so. Einige haben angefangen zu beten. Und derjenige, der gesagt hat, lasst uns beten, sagt er, wie wurdet ihr denn eigentlich erzogen? Hat man euch das nicht als Kindern beigebracht, für das Essen Danke zu sagen? Ich weiß nicht, wie er sein Leben, wie christlich er das Gefühl, aber er hat jung gelernt, von seinen Eltern für das Essen Danke zu sagen. Gott Dank dafür zu sagen. Wir haben als jung gelernt, ich hatte das Vorrecht, jung gelernt zu haben, das Gutnachtgebet. Wenn ich ins Bett gehe, dann bete ich. Dann sage ich Danke für den Tag. Morgens stehe ich auf, ich wuchs irgendwann mal dran, in mein Jungschein, in mein Teenie-Alter, durfte ich lernen, stille Zeit zu machen. Jung gelernt. Gott bitten um Bewahrung für den Tag. Das habe ich jung gelernt. Das darf ich heute einsetzen. Das darf ich davon heute diesen Gebrauch machen. Jung gelernt, unsere Lieder, die wir heute singen. Ich weiß, einer von meinen Freunden, der sagte, ich kann das Liederbuch wahrscheinlich fast alle Lieder auswendig. Er hat das jung gelernt. Er ist ein Musiker, er spielt. Und er sagt, ich kann wahrscheinlich alle Lieder auswendig. Mit Musik konnte er das verbinden, dass er auch den Text auswendig lernt. Aber er hat jung gelernt und heute darf er das einsetzen. Und darum ist es auch in meinem Thema. Und ich habe mir ein Thema, einen Mann ausgesucht, oder mehr gesagt, vier Männer habe ich mir ausgesucht. Drei sind so ein bisschen in Nebenrolle, die sind auch doch im Text mit erwähnt, werden erwähnt, aber einer steht in dem Fokus und steht auch in der Hauptrolle bei mir hier, und das ist der Daniel. Der Daniel durfte jung sehr viel lernen. Er wurde nicht alt, als er in eine Gefangenschaft geführt wurde. Man schätzt, so circa 14 Jahre alt war er, als er in die babylonische Gefangenschaft kam. Im Alter von 14 Jahren, ich weiß nicht, wer viel von uns gelernt hat, einige haben schon wahrscheinlich arbeiten gelernt von uns hier, ja, andere bilden sich noch aus. Und Daniel durfte jung beten lernen. Daniel durfte jung die alten Verse auswendig lernen. Er durfte, ich habe nachgelesen, er durfte die Prophetie von Jeremia auswendig lernen. Er durfte, er kam 8 Jahre später als Hesekiel in die Gefangenschaft. Er durfte vom Propheten Hesekiel auswendig lernen. Im Alter von 14 Jahren kam er in die Gefangenschaft. Er hat einiges gelernt. Er wusste einiges. Und nun kommt es dazu, die Zeit, dass der Daniel in eine Gefangenschaft genommen wird. Und ich würde mit uns gerne den ersten Kapitel lesen. Ich werde durch erstes Kapitel gehen, aber ich werde auch Kapitel 3 und Kapitel 6 mit anstreichen, weil da werden die Leute mit auch erwähnt und da wird es uns gezeigt, was die Leute jung gelernt haben und im Alter einsetzen durften. Und deswegen auch auf Kapitel 3 werde ich eingehen und auf Kapitel 6. Das Buch Daniel, bevor ich gleich lese, wird in 2 Teilen aufgeteilt, in 2 groben Teilen. Das ist von 1 bis 6. Das lesen wir vom Daniel, wie er in Gefangenschaft kam und wie er erzogen wurde oder wie er umgestimmt werden sein sollte und wie Gott den beistand. Und ab Kapitel 7 legt der Daniel eine Offenbarung aus oder prophezeit das, was Gott durch den eigentlich sagt. Er redet zu den Heiden damals und deswegen würde ich gerne mit uns also den ersten Abschnitt vom Daniel-Buch mal durchgehen heute in der Predigt und sehen, wie er das gelernt hat, aber wie er auch das eingesetzt hat, in welcher Art und in welcher Weise er sein Kenntnis eingesetzt hat. Lass uns gemeinsam das Daniel-Buch aufschlagen ab Kapitel 1. Und ab Kapitel 1, ich lese uns nur das zur Einleitung, die 21 Verse durch, damit wir in die Geschichte mit drin sind. Im 3. Jahr des Herrschers Jakomis, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, den König von Babel, von Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab in seine Hand Joachim, den König von Juda, und ein Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Da ließ er ins Land China bringen, in den Tempel seines Gottes, und tat die Geräte in der Schatzkammer seines Gottes. Und der König sprach zu Aschenat, seinen obersten Kämmerer, er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von dem königlichen Stamm und von edler Herkunft, junge Leute, die kein Gebrechen hatten, sondern schön, begabt, weise und klug und Verständnis wären. Also fähig, an den Königshof zu dienen. Und er sollte sie in Schrift und Sprachen des Schaladäer unterrichten lassen. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte von seinen Speisen und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie 3 Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Unter ihnen waren aus Juda Daniel, Hanani, Michael und Asaria. Und der oberste Kämmerer gab ihnen anderen Namen und nannte Daniel Belshazzar und Hanania Schadrach und Michael Mechasch und Asa Abednego. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit dem Königsspeisen und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Der sprach zu ihm, ich fürchte mich vor meinem Herrn, den König, der euch eure Speise und euren Trank bestimmt hat. Wenn er merken würde, dass euer Aussehen schlechter ist als das der anderen jungen Leute eures Alters, so brächtet ihr mich bei dem König um mein Leben. Da sprach Daniel zu dem Aufseher, den der obersten Kämmerer über Daniel, Hanania, Micha und Asaja gesetzt hatte. Er versuch's doch mit deinen Knechten 10 Tage lang. 10 Tage und lass uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lass dir unsere Aussehen und das der jungen Leuten, die von dem König Speise essen, zeigen. Und danach magst du mit deinen Knechten tun nach dem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie und versuchte es mit ihnen 10 Tage. Und nach den 10 Tagen sahen die schöner und kräftiger aus als alle junge Leute, die von dem König Speisen aßen. Da tat der Aufseher die Speisen und den Trank, die für sie bestimmt waren, weg und gab ihnen Gemüse. Und diesen 4 jungen Leuten gab Gott Einsicht und Verstand für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Und als die Zeit um war, die der König bestimmt hatte, dass sie danach vor ihm gebracht werden sollten, brachten sie den obersten Kämmerer von Nebukadnezar. Und der König redete mit ihnen. Und es wurde unter allen niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Michael und Asaja gleich war. Und sie wurden des Königs Diener. Und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter unterweisen und in seinem ganzen Reich. Und Daniel blieb im Dienste bis ins 1. Jahr des Königs Kyros. Eine lange Geschichte, es geht auch eine lange Zeit, es ist hier so zusammengefasst und doch geht es eine lange Zeit, diese Geschichte, die sich hier abspielt. Wir sehen, mit einem König wird es angefangen und mit einem anderen König endet der Vers 21. Ja, also wir merken, dass da was passiert, dass da was geschehen ist und deswegen ist das auch, dieser erste Kapitel ist auf alle sechs Kapiteln aufgeteilt, weil da ist ein anderer König, der zum Schluss kommt. Wir sehen, Daniel, seine Freunde, die werden in eine babylonische Gefangenschaft geführt. In eine babylonische Gefangenschaft und so wie wir das eigentlich hier lesen, scheint es eigentlich alles ganz gut zu sein. Ja? Der König nimmt die dahin, der König sagt, such mir die Leute aus, die fähig sind, die gut sind. Und anscheinend war der Daniel das auch mit seinen Freunden. Und die haben das Vorrecht. Die haben das Vorrecht, Wo zu wohnen? Im Palast. Im Palast des Königs. Was für ein Vorrecht, ja? Als Sklave hingeführt, vielleicht in eine Zelle gewesen, und dann haben die auf einmal das Vorrecht, diese vier jungen Leute von den Juden aus der israelitischen Gefangenschaft, ihr dürft im Palast wohnen. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich würde man sich freuen. Man kommt aus nasser Zelle raus und kommt in einen Palast. Doch alles hat einen Haken. Wir sehen auch, sie werden unterrichtet. Unterricht ist auch heute, denke ich mal, ein Vorrecht. Nicht jeder kann sich leisten. Bei uns in Deutschland geht das eigentlich, wird man sogar gezwungen, zur Schule zu gehen. Aber manche Länder, die würden sich wünschen, dass sie ihre Kinder in die Schule schicken. Und ich denke mal, damals war das genau so. Ja, und hier sagt der König, diese Leute, die hier im Palast leben, die sollen auch unterrichtet werden. Die sollen Unterricht bekommen, die sollen lernen schreiben und lesen, damit sie irgendwann mal mir gut dienen können. Vielleicht irgendwelche Rollen vorlesen oder was weiß ich. Sie sollen unterrichtet werden. Doch unterrichtet werden, vielleicht kann man das gut aufnehmen, vielleicht auch nicht, aber uns wird das auch gesagt, in was die unterrichtet werden sollen. Das werde ich auch gleich erwähnen. Der dritte Punkt, sie bekamen andere Speisen. Speisen, königliche Speisen, wie wir das lesen. Ja, uns wird das in Vers 5 berichtet, königliche Speisen. Das, was der König selber gegessen hat, da sollen auch die jungen Menschen bekommen. Die gerade aus einer Zelle rausgekommen sind, die sollen auch das Essen, das feine Essen, den guten Wein, den der König da trinkt, sollen die auch bekommen. Eigentlich haben die nichts zu beklagen, auch sich nicht zu beschweren. Denen geht's gut. Die wohnen im Palast, sie werden unterrichtet und sie bekommen gutes Essen, die müssen nicht hungern. Und dann wird uns in Vers 6 und 7 auch gesagt, die sollen aber auch andere Namen bekommen. Weg von ihren alten Namen. Neue Namen sollen her. Und neue Namen sollen die bekommen, nicht weil der König sich die Daniel und Micha nicht merken konnte, sondern weil diese Namen, die sie haben, die haben sehr viel mit ihrem Gott Israels zu tun. Diese Namen erinnern die sehr viel an Gott Israels. Und deswegen sollten die Namen weg. Die Namen sollen ausgestrichen werden. Eigentlich eine sehr, sehr kluge Taktik, oder? Sehr gut überlegt von Babylonier. Wir wollen den Leuten was Gutes, damit die bloß nicht jammern. Wir wollen die nicht irgendwo in ein KZ-Lager, in ein Konzentrationslager stecken, sondern wir wollen denen entgegenkommen. Wir wollen denen was geben, damit die uns später dienen. Der Plan, der war gut. Und der Plan, der war auch vom Satan. Der Plan war nicht vom König. Was hier passiert, was hier geschieht, das Volk Israel soll komplett vernichtet werden. Das Volk Israel soll ausgestrichen werden. Den Volk Israel soll es gar nicht mehr geben. Und deswegen auch dieser Plan, ein gut durchdachter Plan. Nicht mit dem Druck, freiwillig. Freiwillig, ihr könnt davon, ihr müsst nicht. Ihr könnt, ihr habt das Vorrecht, im Königshof zu leben, im Palast zu leben, aber nur 3 Jahre und danach müsst ihr mir dienen, sagt er. 3 Jahre soll das gehen. 3 Jahre sollen die unterrichtet werden, 3 Jahre sollen die umgestimmt werden. 3 Jahre, wo es auf die Einfluss genommen wird, auf die jungen Menschen. Wo die umgestimmt werden sollen. Wo die völlige Gehirnwäsche unterzieht. Die sollen komplett was Neues. Und jetzt lesen wir im Vers 4, und er sollte sie in Schriften und Sprachen der Chaldäer unterrichten lassen. Nicht über Gott, sondern über die babylonische Religion. Da ist schon der Haken, ja. Also, die sollten unterrichtet werden, aber über die Schriften der Chaldäer. Über die Schriften von babylonischen Göttern. Über die Schriften, damit die noch mehr vom Babylon erfahren. Damit die mehr von diesen Götzen mit reinbekommen. Damit die völlig verseucht werden. damit sie weg von ihrem Gott Israels wegkommen. Damit sie weg von dem Herrn kommen. Damit sie den Herrn vergessen. Damit sie den anderen Göttern dienen. Das war das Ziel. Was war mit den Speisen eigentlich? Die Speisen waren ja eigentlich gut. Der König hat die selber gegessen. Der König hat selber den Wein getrunken. Aber was hat es auf sich? Warum wollen die das grüne Zeug essen? Ein Salat und Wasser zu trinken. Früher gab es natürlich nur Wasser oder Wein zu trinken und Wein war edel, Wasser war halt Wasser. Ja? Damit hat man sich gewaschen. Und diese jungen Menschen sagen, wir wollen das Grüne essen, einen Salat essen, kein Fleisch, kein Brot vielleicht. Wir wollen nur Salat und das Wasser und das reicht uns. Warum? Weil die Speisen, die denen angeboten wurden, die wurden den Göttern geopfert. Die waren unrein für Volk Israel. Deswegen sagen die, wir wollen damit. Die treffen eine Entscheidung. Die sagen, wir wollen nichts damit zu tun. Gib uns lieber das. Besser wenig als mehr. Gib uns besser das und das reicht uns, bevor wir uns unrein machen. Wollen wir Salat essen und das soll uns auch genügen. Aber wir machen uns nicht unrein. Wir wollen treu unserem Gott sein. Wir wollen nicht andere Götzen in uns reinnehmen. Die bekommen andere Namen und die Namen haben was mit zu tun mit den Göttern. Die Namen, die sie bekommen haben, das waren die babylonischen Götter. Weg von den Namen, die die Eltern denen gegeben haben, die sie daran erinnern sollten an Gott. Her mit den Namen der babylonischen Götter. Was ist, wenn dein Name einmal auf einmal einem Götzen ähnlich ist? Und du trägst und du trägst und du wirst da reingeprägt. Eine völlige Gehirnwäsche ist hier vorprogrammiert. Die Speisen, die Namen, der Unterricht. Alles ist vorprogrammiert, auch der Vorhof, wo die wohnen. Damit die Eltern nicht mehr auf die Einfluss haben, sondern hier diese babylonischen Arbeiter, die haben Einfluss auf jungen Leute. Wisst ihr, und interessant ist das, wie reagieren diese jungen Leute? Was sagen die? Einmal haben wir ja gesehen, die haben gesagt, nein zu Speisen, wir wollen nicht. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Aber wenn wir weiterlesen, und ich habe gesagt, ich will auch 3 und 6 nochmal anstreichen und da mit reingehen. Wenn wir im Verse 3 lesen, im Kapitel 3, uns dahin begeben und sehen, wo der König ein Bild macht, was war das, ich glaube, 30 Ellen hoch, ein ziemlich hohes Bild, ein Götzen wird da gebaut und es wird allen zur Pflicht, sobald Musik spielt, sobald die Posaunen angehen, sobald es laut wird, sollen sich alle niederwerfen und das Bild, das Götzenbild anbeten. Und es taten auch alle. Hier wird geschrieben, es taten auch alle. Manche, die morgens den Gott Israels angebetet haben und als die Posaunen da waren, haben die das Götzenbild angebetet. Doch die drei Männer sagen, wir machen das nicht. Der Hananiah, der Michael und Azaria. Die sagen ganz klar, wir machen das nicht. Egal, was uns passiert. Und die Strafe war klar. Die Strafe war vorher ausgesprochen, bevor es getan werden sollte. Wer sich nicht dem Bild unterwerfen soll, steht es da, der soll in Feuerofen rein. Der soll verbrannt werden, weg mit dem. Den brauchen wir nicht. Der betet das Bild nicht an, er ist nicht einer von uns, weg mit ihm. Vielleicht haben manche von den Israeliten das getan, weil die Angst hatten. Angst vor dem Feuerofen. Doch die drei Männer, die sagen, wir machen das nicht. Die sagen erstmal den Hofdiener und werden vor König hingebracht. Die kommen zum König und König redet mit denen erstmal normal. König hat in die investiert, 3 Jahre hat er die unterrichtet, 3 Jahre hat er die ernährt. Und jetzt auf einmal ganz weg, Wir lesen, das waren eigentlich die weisen Männer und die Klugen, die wurden ausgewählt. Die waren 10-mal schlauer als die anderen. Und wahrscheinlich hat es dem König nicht so ganz gepasst. Die weg auf einmal. Diese 3 Männer, bleibt nur der Daniel alleine da. Und ich weiß nicht, was dem König durch den Kopf geht. Und er versucht auf eine gute Art mit denen zu reden. Macht das. Es ist besser für euch. Sonst wird ihr verbrennen. Und diese 3 Männer sagen, nee, König, wir machen das nicht. Diese 3 Männer treffen eine Entscheidung. Treffen eine Entscheidung trotz der Gefahr. Trotz der Gefahr des Feuerofens. Sagen die, o König, das machen wir nicht. Von jung wahrscheinlich geprägt. Du sollst den Herrn allein lieben und anbeten. Von jung auf in die hineingelegt. Im Alter, vielleicht 17, 18, 20 Jahren, durften die das einsetzen. Und der König gibt einen Befehl und sagt nicht in normalen Feuerofen. Heizt den Ofen so an, dass sobald man in die Nähe reinkommt, wir lesen das im Kapitel 3, diejenigen, die Männer zum Feuerofen gebracht haben, die das angeheizt, die waren noch nicht mal im Feuer drin, so wurden die schon verbrannt, vom Feuer verschluckt. Und diese 3 Männer sehen das auch eigentlich und stehen vor einer Entscheidung. Aber wisst ihr, für mich ist das hier interessant, was im Verse 17 und 18 steht, im Kapitel 3. Und lasst uns das mal lesen. Was für eine Entscheidung trifft der Mensch hier im Verse 17 und 18? Treffen diese jungen Leute hier? Vers 17 lese ich und 18. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten. Sagen diese Menschen, diese 3 jungen Männer. Er kann uns erretten aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er retten. Er kann das. Unser Gott, wenn er möchte, er kann uns davon erretten. Was für eine Entscheidung, ja? Was für ein Treffen, vom König zu stehen, bedroht, in Lebensgefahr zu sein, aber zu sagen, wenn Gott es will, so wird er mich erretten. Aus deiner Hand. Aus dem Feuerofen. Und wenn es, aber dann geht es auch weiter. Die legen nicht nur auf diese eine Karte, die sagen auch was anderes. Vers 8. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir dein Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Und wenn wir auch verbrennen, wenn wir durchs Feuer gehen, so werden wir dein Götzen nicht anbeten. Eine Entscheidung, die da im jungen Alter getroffen wurde. Jung gelernt. Ein Gott, keine Götzen. Du sollst nur einen Gott anbeten. Die aus dem Volk Israel, die haben auswendig gelernt, die Gebote. Die haben auswendig gelernt, die 10 Gebote. Die kannten das auswendig. Das saß bei denen im Kopf. Du sollst keine andere Götter anbeten. Du hast nur einen Gott, den du anbeten. Keine Götzen. Und das hatten die im Kopf. Und wenn wir auch verbrennen, wenn wir durchs Feuer gehen, so werden wir die Götzen nicht anbeten von euch. Lieber durchs Feuer mit Gott, als mit dem Teufel in der Ewigkeit. Treffen diese Entscheidung. Eine zweite Entscheidung trifft der Daniel alleine. Von den Männern wird uns nicht mehr berichtet, aber zweite Entscheidung kommt beim Daniel. Im Kapitel 6, dort wo der Abschluss eigentlich von dem ersten Abschnitt ist. Und wir kennen alle diese Geschichten. Ja, Daniel in der Löwengrube. Was für eine interessante Kindergeschichte. Ah, meine Kinder lieben diese Geschichte. Und die mögen Daniel in der Löwengrube und die Löwen, die doch so gefährlich sind. Und die tun dem Daniel nicht. Nichts. Doch was steckt hinter dieser Geschichte? Was ist dahinter? Wo wird der Daniel hingedrängt? Menschenanbetung, ja? Lesen wir. Keine Götzen mehr. Nicht die Götzen anbeten. Einen Mensch soll der Daniel anbeten. Vor einem Mensch sich niederwerfen. 10 Gebote, du sollst dich vor keinem niederknien als vor Gott alleine. Du sollst dich vor niemandem niederwerfen. Daniel hat es im Kopf. Das wird uns berichtet im 6, Vers 11. Auch eine sehr interessante Passage. Und als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Und er fiel dreimal am Tag auf sein Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Ein Gebot kommt runter, ein Gebot wird rausgebracht. Er soll sich niemand vor irgendjemand drunter werfen, als vor dem Darius. Darius, der König damals. Er soll sich niemand angebetet werden, außer Darius. Und darüber hat man geredet, das war wahrscheinlich die Sprache, es wird so ein Gebot rauskommen. Und als der Daniel davon erfährt, was macht er? Er geht in sein Zimmer, er versteckt sich nicht. Dort, wo die Fenster offen stehen, dort, wo man reinschauen kann, nach Israel, dort kniet er und betet zu Gott. Was für ein Bild, ja? Ich bete den Gott alleine an. Niemand. Eine Entscheidung, die die jungen Menschen hier treffen mussten. Eine Entscheidung, wem wollen wir dienen? Daniel sagt hier im ersten Kapitel, wir kommen wieder zum Kapitel 1, Daniel sagt im ersten Kapitel im Verse 8, aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit den Königsspeisen und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Ich brauche das nicht. Ich will rein vor meinem Gott sein. Ich möchte mich nicht dreckig machen vor meinem Gott. Ich möchte eine reine Weste haben. Vor Gott alleine. Die Entscheidung trifft Daniel und seine drei Freunde. Die Entscheidung, die denn das Leben schwer macht in Babylon. Und doch trotzdem, was macht Gott? Und hier im ersten Abschnitt lesen wir auch, und Gott segnete sie jetzt schon. Indem er denen so vieles gab eigentlich. Unvorstellbare Sachen, ja, Vers 9 lesen. Und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Ein Segen Gottes, ja? Wenn man das jetzt so nimmt, er kommt zu den Obersten und sagt, hör mal zu, ich möchte mich nicht unrein machen mit deinen Speisen. Ich will das nicht, weil die mich unrein machen vor meinem Gott. Erklärt er dem das und sagt, gib mir lieber das grüne Essen. Ich lehne das ab. Erstaunlich, ja, dass dieser Oberste hört auf Daniel. Er sagt nicht, nein, auf keinen Fall. Wir lesen, ich habe Angst vor meinem König. Wenn ihr schlechter aussehen würdet als die anderen, dann bringt er mich um. Und Daniel gibt ein Beispiel eigentlich. Wer kommt heute zu seinem Arbeitgeber und sagt, wir müssen das so und so machen und nicht so, wie du es willst? Am meisten schreibt der Arbeitgeber, was gemacht wird, ja, vor. Und hier ist es, der Daniel kommt und sagt, lass uns lieber davon und es wird besser sein. Und der Oberste hört auf Daniel. Der Oberste verstoßt nicht den Daniel und sagt, nein, du kriegst nur das und nichts anderes. Entweder isst du das oder du bekommst nichts oder du hungerst. Er hört auf Daniel und kommt ihm entgegen. Im Vers 17 lesen wir weiter. Und diese vier jungen Leuten gab Gott Einsicht und Verstand für jede Art von Schrift. Und Weisheit gab er ihnen. Die verstanden jede Schrift, die wussten, um was es geht. Daniel aber verstand sich auf Gesichtern und Träume jeder Art. Daniel hat noch ein Stück mehr bekommen, wahrscheinlich weil er geredet hat. Ich weiß nicht warum, aber Daniel hat noch mehr bekommen. Er durfte auch sogar Träume deuten. Die vier jungen Leute, die von Anfang an, trotz dieser Gehirnwäsche, dreijährige Gehirnwäsche, alles abgelehnt haben und haben gesagt, wir wollen das nicht, werden von Gott gesegnet. Werden von Gott durchgeführt. Werden von Gott mit Weisheit überschwemmt, sage ich. Gott legt in die so viel rein. Die waren 10-mal schlauer als die anderen. Ein Segen Gottes. Und der König, drittes Vers 19, und der König redete mit ihnen, und es wurde unter allen niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Micha und Asaria gleich war. Und sie wurden des Königs Diener. Nur die wurden als Königsdiener, wird uns geschrieben. Die anderen weiß ich nicht. Alles umsonst, durchgefallen, weg. Die wurden Diener des Königs. Die vier jungen Leute, die aus Israel als Gefangene kamen. In Babylon. Trotz der ganzen Ablehnung. Trotz nicht der Zustimmung des Königs. Die stellen sich quer und König wählt die trotzdem. Merken wir, Gott hat hier die Finger im Spiel. Gott macht das, nicht der König. Egal, welche Methode der König sich ausgedacht hat. Egal, was er vorhatte, aber Gott lenkt. Der Mensch denkt, Gott lenkt, ja? Und Gott lenkte die jungen Menschen. Vers 20, und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Im ganzen Babylon war keiner so wie diese vier jungen Menschen. Im ganzen Babylon, in seinem ganzen Königreich, war niemand so wie die vier. Ein klarer Fall, wo Gott seine Finger hat, wo er die segnet und als Belohnung den gibt, weil die von Anfang an gesagt haben, wir wollen damit nichts zu tun haben. Wenn wir den Vers 21 uns anschauen, und da steht, und Daniel blieb im Dienste bis ins erste Jahr des Königs Kyros. Als Daniel nach Babylon kam, sagte ich, war er 14 Jahre alt, so circa. Als Kyros an die Macht kam, vergingen 76 Jahre. 76 Jahre diente Daniel jetzt schon im Königreich Babylon. Daniel blieb im Dienste bis ins erste Jahr. Was weiter ist, Daniel geht und macht die Offenbarung Christi weiter oder Offenbarung Gottes weiter. Aber bis dahin blieb er in Babylon, diente er dem König. 76 Jahre Dienst. 76 Jahre völliger Versuchung. 76 Jahre, wo man an den gearbeitet hat, vielleicht doch diesen Gott, weg mit ihm, Gott Israels. 76 Jahre, wo er ständig in Versuchung stand. 76 Jahre wurde Daniel versucht, ausgelöscht zu werden. Und Daniel stand fürs Israel. Israel sollte weg. Ein Plan Satans. Der babylonische Gefangenschaft. Plan Satans. Israel weg. Und warum? Warum sollte es passieren? Warum sollte Israel komplett weg? Weil der Satan wusste ganz genau, aus den königlichen Familien, Jesaja hat es jetzt schon prophezeit, aus dem Könighaus wird der Messias kommen. Merken wir, hier ist eine Geschichte mit einer Heilsgeschichte. Israel weg aus dem Königshaus, wenn Daniel weg ist, der aus dem Königshaus kam, wird kein Messias kommen. Es wird kein Messias geben. Es wird keine Rettung sein. Israel ist weg. Deswegen war Satans Plan, dieser kluge Plan, Daniel weg. Doch Daniel blieb. 76 Jahre erlebt Daniel in Babylon die Könige. Die Könige, die kamen und gingen. Und Daniel bleibt. Weltmächte haben sich erhoben, lesen wir. Die sind auch gefallen, wurden auch zerstört. Und Daniel bleibt die 76 Jahre. Gott schützt ihn. Gott trägt ihn. Wisst ihr, wir können das hier auch sehen. Die Menschen zerstören, die Menschen wollen weg mit Gott. Menschen wollen auch nichts mit Gott zu tun haben. Der Teufel möchte alles zerstören. Aber hier haben wir auch eine Prophezeiung Jesus. Jesus sagt es zu seinen Jüngern, zum Petrus geht er alleine hin. Und was sagt er dem Petrus ganz zum Schluss? Mir ist das so interessant und hiermit kann man das auch verbinden. Gott trägt uns. Gott trägt den Daniel. Gott bewahrt den Daniel von den ganzen Versuchen, von den ganzen Zerstörungen. Wenn man sich die ganze Geschichte zu Hause in Ruhe vielleicht mal durchliest, die ersten 6 Kapitel, da sind die Könige, die aufstehen, die an die Macht kommen, werden zerstört. Die Könige sind weg. Daniel ist da. Und Daniel wird von einem neuen König gewählt, als Hofdiener, als Diener, als die höchste Position bekommen. Die Weltmächte erheben sich, Weltmächte werden kaputt gemacht. Daniel bleibt. Es wird alles zerstört. Aber dieser Daniel, dieser kleine Junge, der als 14-Jähriger dahin kam, 76 Jahre dem König diente, er bleibt. Mittlerweile im Alter wahrscheinlich von 90 Jahren zum Schluss, ja, also ein ziemlich hohes Alter. Und doch, der Daniel bleibt. Denn Daniel zerstört nichts, weil Gott mit ihm einen Plan von jung auf angefangen hat. Jung hat er dem Daniel das gegeben. Jung hatte der Daniel das Vorrecht zu lernen, im Alltag einzusetzen. Im Alltag damit richtig umzugehen. Im Alltag die Probleme zu überwältigen. Mit Gott zusammen, nicht alleine. Er wusste, auf wen er vertrauen kann. Er kam zu Gott und betete Gott an. Und wisst ihr, was ich sage? Jesus prophezeit was dem Petrus. Er geht zum Petrus hin. Wahrscheinlich hatte Petrus auch Angst als Mensch und jetzt Gott auf Erden, Jesus selber. Und er sagt dem Petrus, weißt du was, Petrus? Es wird einiges zerstört. Es wird einiges kaputt gehen. Ihr werdet verfolgt, um meines Willen. Ihr werdet verbrannt. Ihr werdet ins Gefängnis kommen. Von Paulus haben wir das gehört letzte Woche. Ihr kommt ins Gefängnis. Bibeln werden verbrannt. Bibeln werden euch weggenommen. Pastoren werden eingesperrt. In der Zeit, in der wir heute leben, ja? Vielleicht nicht hier bei uns in Deutschland, aber gehen wir nach China oder Kuba, kommunistisches Land, Alltag. Die Bibeln werden weggenommen, Pastoren werden eingesperrt, Pastoren werden umgebracht, Gemeinden werden geschlossen, werden zu anderen Gebäuden freigegeben, in Ukraine jetzt, ja, also Gemeindehäuser werden gestürmt, Pastoren alle verjagt, werden irgendwelche öffentliche Regierungsgebäude draus gemacht von den Russen. Das passiert. Und Jesus sagt, es wird passieren. Und was sagt er trotzdem? Aber Petrus, ich werde meine Gemeinde bauen, sagt der Christus. Ich werde meine Gemeinde bauen, sagt er in Matthäus zum Petrus. Du bist der Fels, auf dir werde ich meine Gemeinde bauen, sagt er. Und was? Und die Pforten der Hölle sollen die nicht zerstören. Was für uns heute ging. Was damals dem Daniel bewusst war. Egal was kommt, egal welche Mächte sich erheben, Gott baut seine Gemeinde. Gott schützt das Volk Israel. Gott trägt es durch schwere Zeiten. Er baut seine Gemeinde. Und der Teufel wird keine Macht haben, das zu zerstören. Dem Teufel ist es nicht gegeben, diese Macht, die Gemeinde Christi, zu zerstören. Da sagt Jesus zum Petrus. Und es ist eine Ermutigung für uns selber, für uns heute. Jesus selber baut durch uns, mit uns, sein Reich, seine Gemeinde. Und wir dürfen das Werkzeug sein, wir dürfen vorangehen, wir dürfen lernen, aber wir dürfen auch einsetzen. Und wisst ihr, das Allerwichtigste, der Spurgeon sagte in seinem Buch, ganz wichtig, die Kämpfe, die werden nicht auf der Kanzel gewonnen, die werden nicht in Gesprächen gewonnen, sondern die werden auf den Knien gewonnen. Dort, wo der Mensch betet, da passiert der Gewinnzug. Nicht dort, wo der Mensch vorne steht und predigt, sondern dort, wo der Mensch betet, da passieren die Gewinnzüge. Dort gewinnt der Mensch. Dort wirkt der Gott am meisten. Und ich habe mir eine kleine Zusammenfassung, die ich jetzt auch zum Schluss noch uns vorlesen möchte. Ich habe das mir so, die Zusammenfassung von dem ganzen Predigt zusammengemacht. Und ich würde das gerne vorlesen, was eigentlich diese 6 Verse beinhalten. Es begann mit dem Trick im Kapitel 1, gefolgt vom Kompromiss im Kapitel 3. Sehen wir den Kompromiss, wo die sich anbeten, wo die das Götzenbild anbeten, und erreicht im Kapitel 6 den Höhepunkt. Jeder Kontakt zu Gott ist verboten. Gebet muss schweigend sein. Gefaltete Hände sind schrecklich in den Augen des Satans. Gebet wurde als Atem der Seele bezeichnet. Wird der Atem abgeschnitten, stirbt der Mann. Das gilt auch für das geistliche Leben. Daniel hatte bereits mit den Löwen gekämpft, auch als kein Löwe zu sehen war. Der brüllende Löwe schlich sich in sein privates Zimmer an Daniel heran. Nicht in der Löwengrube. Als Daniel den sichtbaren Löwen hingeworfen wurde, hatte er bereits mit den unsichtbaren Löwen gekämpft. Und gewonnen. Darum waren die sichtbaren Löwen in der Grube unfähig, ihm etwas anzutun, weil der kein Fleisch mehr an ihm war, was angegriffen worden kann. Erkennen wir die Taktik Satans, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könnte? Darum brauchen wir den Kontakt mit Gott. Der Teufel geht herum wie ein brüllender Löwe, sagt uns die Bibel, und sucht, wen er verschlingen kann. Betende Christen sind eine Gefahr für die Mächte der Finsternis. Amen. Lass uns aufstehen und gemeinsam beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du immer wieder bereit bist, unsere Hände zu stärken, unsere Knie, wenn wir vor dir treten. Und ich danke dir, dass wir vor dir kommen können und bei dir um Kraft bitten, bei dir auch vor allem um Weisheit bitten. Und du gibst uns das und dafür danke ich dir. Ich danke dir dafür, dass wir Daniel als dieses Lebensbild haben, der trotz aller Versuchungen, der trotz aller Schwierigkeiten dich im Blick hatte. Und auf dich war sein Blick ausgerichtet. So möchte ich auch dich bitten, dass du uns heute auch stärkst, dass du uns diese Kraft gibst, dass wir uns immer wieder auf dich schauen, dass wir immer näher zu dir kommen, aber auch vor allem, dass wir mit dir im Gespräch sind, dass wir mit dir reden, dass wir zu dir kommen und mit dir zu dir beten, dass wir dich als Kraft und als auch Erlöser sehen. Ich danke dir dafür, dass du uns alles gibst und ich danke dir dafür, dass du uns stärkst. Amen.